Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Heute geht's um ein Thema, das niemand feiert, aber jeder braucht: Yachtversicherung. Denn egal, wie gut man segelt, der Schaden kommt selten unter Segeln, aber fast immer teuer. Wir alle wissen, irgendwas geht immer kaputt. Oder anders gesagt, Segeln ist der einzige Sport, bei dem man freiwillig sehr teure Dinge sehr weit von der nächsten Werkstatt entfernt benutzt. Darüber spreche ich heute mit Dirk Hilken von der Panthenius, einem Mann, der beruflich damit zu tun hat, wenn andere sagen, das war doch schon vorher so. Dirk habe ich übrigens dann im Webinar am 12. Februar. Das ist für euch wichtig, denn dieses Seminar ist kostenfrei und das findet ihr bei yacht.de/Webinare. Wir klären heute, was wirklich versichert sein sollte, wo die größten Irrtümer lauern und warum eine gute Yachtversicherung nicht erst dann wichtig ist, wenn der Mast schon im Wasser liegt. Dirk, erstmal schön, dass du da bist und dass wir beide 10 Tage Boot überstanden haben.
Schönen guten Tag, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, euch auch nochmal meine Männergrippe ein klein bisschen vorzuführen, dass die Stimme trotzdem funktioniert. Es stimmt ja nicht so ganz. Also ich feiere Yachtversicherung, Sportbootversicherung in jeder Form. Es ist mein Traumberuf.
Das hast du mir auf der Bühne bei der Yacht erzählt. Wir hatten ja von Delius Klaseng die Bühne in Halle 10, die wahnsinnig gut besucht war, auch deinetwegen natürlich. Und lass uns gleich einsteigen mit dem häufigsten Denkfehler von Eignern. Sag uns, was machen die meisten falsch beim Thema Yachtversicherung?
Es ist ein komplexes Thema, ne? Also Versicherung setzt sich keiner unbedingt gerne mit auseinander. Da sind viele Paragraphen. Was wir Spielregeln oder Bedingungen nennen, nennt man nicht ohne Grund Kleingedrucktes, weil es ja irgendwie ganz schwierig ist. Und wir sind irgendwie insgesamt nicht so toll belegt mit Versicherung. So, und nun soll es die Aufgabe sein, für mein Lieblingsstück, mein Boot oder sonst etwas, hier nun so ein Produkt auszusuchen. Tja, wie mache ich es am besten? Einfach nur über Geld. Gerade wenn es um die Kaskoversicherung geht, ist es aber so, das ist so ein bisschen Spielplatz für die verschiedenen Anbieter von Versicherungsprodukten für Sportboote, dass riesig große Unterschiede sind. Da macht der eine das so, macht der andere das so. Es ist unheimlich schwer, dort Indikatoren zu finden, wo man das richtig vergleicht. Selbst Stiftung Warentest hat das mal probiert im Finanztest und hat sich relativ schwer getan, dort die Produkte zu vergleichen, weil vieles sehr ähnlich klingt. Es sind gleichlaufende Begriffe, die aber ja erst, wenn man dahinter schaut, eigentlich so ein bisschen ja den wirklichen Inhalt widerspiegeln. So, und das Entscheidende dabei ist ja, dass du wissen musst, was du kaufst. Es geht gar nicht darum, dass man nun sagt, ja, okay, geh nur zu A oder geh nur zu B, sondern what you buy is what you get. Du solltest wissen, selbstständig entscheiden, ob ich das eine haben will und dafür vielleicht mehr bezahlen und das andere eben vielleicht nicht haben will und dann eben weniger bezahlen. Also, dass man eben die Bedingungen, gerade von den Kaskobedingungen angucken muss, das ist das Wichtigste eigentlich und verstehen muss. Und das tun viele Leute nicht. Und das ist kein Vorwurf, sondern da hat mein tiefstes Verständnis.
Um dem zu entgehen, wenn ich mir jetzt ein Boot kaufen will, melde ich mich dann quasi direkt bei dir und du gehst das mit mir durch, damit ich eben nicht mich falsch versichere oder vielleicht auch unterversichere. Wie läuft das also rein praktisch ab?
Rein praktisch läuft es sogar noch viel praktischer oftmals ab. Also Versicherungen gehen, wie im Gebäudeversicherungsbereich, gehen Bootsversicherungen üblicherweise auf den neuen Eigentümer über. Das heißt, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, ich kaufe ein Boot, also ein gebrauchtes, wenn wir jetzt davon mal ausgehen, ich kaufe ein gebrauchtes Boot und dann geht die Versicherung vom Voreigner auf mich über. Da ist schon mal der erste Haken, wo man erstmal gucken muss, so hey, was kaufe ich da eigentlich, zu welchem Preis und indirekt. Nun haben beide Parteien ein Kündigungsrecht von einem Monat üblicherweise. Und es gibt auch andere Versicherungen wie wir zum Beispiel, die sagen, okay, du hast hast es nur als vorläufige Deckung, musst nichts kündigen, muss ich selber erkundigen. Für alles mein Tipp: an laufenden Kosten entstehen kann bei einem Boot, ne, du bist ja nun auch in der Situation, du überlebst ja vielleicht auch, dir ein Boot zu kaufen, guckt nochmal, bevor ihr das kauft, bevor ihr einen Vertrag unterschreibt, wie sind denn eigentlich so die laufenden Kosten? Ne? Das sind Liegeplätze und so weiter. Und in dem Rahmen fragt mal an, bei verschiedenen Versicherern, gerne natürlich auch bei uns. Wir sind eine Agentur, die Versicherungen vermittelt, haben eigene Produkte. Und die Aufgabe, und das ist das Tolle, im Gegensatz zu vielen anderen Produkten, die du zum Wassersportbereich kaufst, ist es nicht so, dass wir sagen, ja, okay, nimm dir das vorne aus dem Regal, hier oben, unten, Mitte, sondern wir sind in einer sogenannten Beratungsverpflichtung. Das heißt, wir müssen dir auch erklären, was wir dort haben. Und die Chance nutzt auch ein bisschen, damit ihr ein klein bisschen wisst, okay, was kriege ich wofür? Und vielleicht kann es ja auch so sein, dass du dir jetzt ein Boot kaufen willst und das kann man für deine Belange gar nicht versichern. Und wenn du jetzt um die Welt segeln willst für ein 20.000 Euro Boot, das wird schwer.
Wir machen es konkret. Ja, also ich will mir ja tatsächlich ein Boot kaufen und ich habe jetzt eine Etappe 39 entdeckt. Die kostet, sagen wir mal, also ich muss das noch runterhandeln, 65.000 Euro. Die liegt in Barcelona von einem Deutschen, die ist in einem super Zustand. Für den Preis ist das ein sehr, sehr guter Deal. Was bräuchtest du von mir? Also wir würden ja nicht zusammen aufs Boot fliegen.
Was für ein Baujahr ist die?
2001.
Was ich bräuchte, wir müssen natürlich, und das ist ja das Witzige bei Booten, du empfindest das gar nicht als super alt, ne?
Also, nee, das ist 25 Jahre alt, ist ja für mich ist ja das Jüngste, was ich
Na gut, ein 25 Jahre altes Auto, da wartest du nur auf dem H-Kennzeichen. Ne? Also sag mal so, ein 25 Jahre altes Auto, wie oft war das schon beim TÜV? Ne? Ein 25 Jahre altes Auto, wie viele Inspektionen hatte das 25 Jahre alte Auto? Was ist da schon an, was weiß ich, Reifen gewechselt worden und hast du nicht gesehen und Zahnriemen und rauf und runter. So, ein 25 Jahre altes Boot. Da sieht's ein bisschen anders aus. Also oft ist es so, dass die Werften gar keinen Service oder sonst etwas bieten. Wir haben die technischen Daten grundsätzlich, Länge, Breite, die wir zum Ausrechnen von Prämie brauchen. Du hast uns den Versicherungswert genannt, du hast uns das Fahrtgebiet genannt und was du damit machen willst. So, ausrechnen könnte ich das, was es kostet. Was ich noch nicht kann, ich kann es noch nicht versichern, weil ich muss erstmal ein bisschen wissen, was ist wie wo im Zustand. Nun kann ich natürlich sagen, Tim, schick mir dein Service-Check-Heft, sag mir deine letzte Prüfbescheinigung vom TÜV und gib mir bitte natürlich auch noch die Abnahme, den Fahrzeugschein, dass das also grundsätzlich so gemacht ist. Das sind alles Dinge, die es gibt es nicht in der Bootsbereich. So. Und nun muss ich natürlich ein klein bisschen wissen, was wie wo im Zustand ist. Und da haben wir so ein paar neuralgische Punkte. Und bei Serienbooten haben wir so einen kleinen Fragebogen, wo wir sagen, okay, sag mal, was ist wie wo im Zustand. Typisch ist so, stehen ist gut. Typisch ist so, Seeventile. Typisch ist, die allgemeine Frage, gibt es irgendwelche Vorschäden oder sonst etwas. Eigentlich nichts Kompliziertes, was du selber ausfüllen kannst. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist für uns nur eine Indikation. Du selber solltest schon jemanden mitnehmen, und das hast du ja, mit Sachverstand, der also wirklich ein bisschen dahinter guckt und dir so den Zahn zieht und diese Verliebtheit, die du jetzt hast und sagst, und dir glänzen ja schon die Augen von dem Boot, und sagst, du siehst dich, wehnst dich schon auf allen sieben Weltmeeren und immer nur Sonne. Und das macht uns nicht unbedingt schlauer in solchen Verhandlungen. Dann ist es natürlich für dich wichtig, dass du sagst, okay, da ist mal dies und jenes dran, und so weiter. Und was ich erwarten würde beim 25 Jahre alten Schiff, also von unseren Kunden noch nicht, aber von dir ja, ich würde sagen, das Ding sollte in den letzten 10 Jahren neu stehendes Gut bekommen haben. Also sprich Wanten und Starge, sonst würde ich es nicht mit versichern. Wichtig dabei, und das ist ganz interessant eigentlich, ist, wenn ich jetzt nur einen Rig-Check von dir wollte oder sonst etwas, oftmals gerade im Mittelmeerraum ist es dann so, dann geht man zum Rigger, Segelmacher, der sagt, ja, alles klar, ich gucke mir das mal an. Der Rigger lässt sich da vielleicht noch hochziehen. Der normale Gutachter sagt, ich beurteile das Rig von Decklevel bis Augenhöhe. Mhm. Und dann machen die noch ein paar Fotos oben. Jetzt kannst du mir natürlich erzählen, was du willst. Der wirkt sehr vertrauenswürdig. Und wir haben einen Kunden gehabt, kennst du diese Osmose-Geräte, um Osmose zu messen? Das sind Feuchtigkeitsmessgeräte, die letztlich und endlich, ich glaube, Widerstand messen oder sowas, Elektriker. Da braucht der Kunde für uns ein, es war witzigerweise auch eine Etappe, aber nicht jünger, brauchte ein Check vom Rig. So, und der Gutachter hat zu ihm gesagt, ja, alles klar, ich habe in einem anderen Land, Mittelmeeranrainerstaat, ist das Ganze passiert. Ich habe hier meinen Fragebogen, das ist ein gewisses System nach sonst etwas, hat eine Sichtprüfung gemacht, ist noch nicht mal in Mast und hat dann ein Gerät, ähnlich aussehend wie dieses Osmosegerät, an die Puddinge gehalten. Und dann hat es irgendwas angezeigt und dann hat er gesagt, ja, alles klar, ist in Ordnung. Und hat den Fragebogen ausgefüllt und hat gesagt, alles ist in Ordnung. Und das bei einem 20 Jahre alten Rig. Also jetzt nur mal rein fachlich. Kannst du dir vorstellen, dass sowas funktioniert?
Nee, leider nicht.
Nee. Aber das Schlimme ist, dass Kunden das glauben. Mhm. Ne?
Klar, die wollen es ja auch glauben.
Ganz kurz dazu auf das Rig bezogen. Ein Rig kannst du nur checken, wenn es liegt.
Mhm.
40 Fuß ist auch kein Problem. Nur dann kann ich hinter die Beschläge gucken und so weiter. Und alles andere, was einem erzählt wird, jemand, der ein stehendes Gut, was 25 Jahre alt ist, als gut verkauft, also als Sachverständiger, der hat für meine Begriffe keinen Sachverstand.
Ja, also gebe ich da
total recht. Das will ich damit sagen. Oftmals wird man dann so ein klein bisschen reingezogen. Wenn ich diese, und das ist eigentlich die einzige Hürde, die ich habe, wenn ich diese Hürde mit dem Rig, mit dir überwinde und du sagst, ich kaufe mir jetzt neu, stehendes Gut oder es ist schon ausgetauscht vor 5 Jahren, dann ist alles fein, dann kann ich es versichern, so wie es ist.
Okay, wir werden konkret. Das stehende Gut ist 5 Jahre alt, sagen wir mal, ja? Gib doch mal in deine Tabellen ein, was mich dann die Versicherung pro Jahr kosten würde, wenn ich im Mittelmeerraum Spanien, Frankreich, Italien bleibe.
Ich kann das nur überschlagen, weil das wirklich von vielen Faktoren abhängt. Weil wir zum einen haben wir einen Faktor fürs Fahrtgebiet, der ist hier, das ist ein Standardfahrtgebiet. Mittelmeer ist genauso wie Nordeuropa ein Standardfahrtgebiet. Dann haben wir einen Faktor so ein bisschen so ähnlich wie die, wenn du das vergleichen willst mit der Typenklasse im Kfz-Bereich. Wir haben also etwas, wo wir ein klein bisschen sehen, wie performant das Boot ist. Das hier ist ein normaler Cruiser, also der wird nicht großartig bewertet. Da kriegen wir keinen großartigen Aufschlag. Und du hast dann hast du aber eins, und das ist ganz wichtig, das ist anders als im Kfz-Bereich. Da wir einen Versicherungswert von 65.000 Euro haben bei einem 39-Fuß-Schiff, was, lass uns mal überschlagen, 39-Fuß-Schiff, wenn du es jetzt neu kaufst, Großserien, dann wirst du sicherlich Minimum 350 bis 400.000 Euro ausgeben für ein 39-Fuß-Schiff. Mhm. Wenn du bei der EPFAB 39 den Mast runterholst, die du für 65.000 Euro versicherst, dann zahlen wir genau dasselbe, weil wir ohne Abzüge neu für alt die Teilschäden ersetzen, wie bei einem 350.000 Euro Schiff. Das heißt, es wird nicht so sein, dass man sagt, okay, wir setzen einen Prozentsatz von, was weiß ich, 0,5% von deinem Versicherungswert an. Das würde man vielleicht machen bei 350.000. Mit sinkendem Versicherungswert geht dieser Faktor, ne, also dieser Prozentsatz.
Also nochmal für mein Verständnis. Ganz kurz, Dirk, für mein Verständnis. Also 0,5% vom theoretischen Neuwert redest du jetzt, richtig?
Nee, das wäre vielleicht bei einem Schiff, wenn ich ein vergleichbares Schiff in selber Größe, ich würde dein Boot nicht für 350.000 Euro versichern. Das würde ich nicht machen, weil es das nicht wert ist. Wenn du es vielleicht in den Zustand wiederbringst, dann könnte es durchaus sein, dass ich das mache. Bei gleicher Größe mit sinkendem Versicherungswert der Prozentsatz als Multiplikator steigt. Das heißt, im Verhältnis wird die, das ist jetzt aber auch schon wirklich
versichert. Ja, aber ich weiß, dass alle, die uns zuhören, auch Experten, zumindest beim Segeln sind und ganz viele auch ein Boot versichern wollen und einfach auch mal checken wollen, wie macht denn ihr das? Ich finde das gut, dass wir ins Detail gehen.
Der Teilschaden bleibt bei uns, ja, sagen wir mal so, über die gesamte Laufzeit immer derselbe. Egal, wie viel das Boot mit der Zeit weniger wert wird. Das heißt, du hast das Schiff jetzt neu gekauft für 350.000. Nach 3 Jahren überlegst du dir, ja, Dirk, setz mal den Versicherungswert runter auf 300.000. So geht das immer weiter. Das Boot wird verkauft und so weiter. 25 Jahre später kommt Tim Kruse zu mir und sagt, okay, jetzt habe ich aber nur noch 65.000 Euro zu versichern. Dann ist im Grunde der Anteil der Prämie für die Teilschäden ist genau derselbe wie vorher. No? Mhm. Und man muss dazu wissen, im Prinzip ist es so, dass 70% der Prämie, ne, 70% Anteil der Prämie für Teilschäden ist, weil der Totalverlust relativ selten vorkommt. Das heißt, 70% der Prämie für Teilschäden, Mastbrüche, Grundberührung und Einbruch, Diebstahl, höhere Gewalt und was du alles nimmst. Und nur 30% hat was mit dem Versicherungswert zu tun. Ich denke so zwischen 550 und 600 Euro netto plus Steuer. Das ist so mein Gefühl. im Jahr für die Kaskoversicherung. Haftpflichtversicherung ist viel einfacher. Haftpflichtversicherung bist du irgendwas zwischen 90 und 110 Euro netto im Jahr.
Also ich finde, das ist noch okay, wenn man dann 600 Euro für ein 65.000 Euro teures Boot zahlt pro Jahr. Das ist ungefähr so viel, wie ich auch für einen Pkw in der Preisklasse zahlen würde, je nachdem, jetzt mal grob gesagt. Das geht ja. Wenn du jetzt jemanden versicherst, der, wo du weißt, der hat eigentlich überhaupt keine Segelerfahrung, muss der dann mehr zahlen? Ist das ein Faktor, den du mit einberechnest?
Kann ich ganz schlecht. Die Frage ist, kann ich ja weitergeben, wie soll ich das messen? Sportbootführerschein, ja oder nein? Die Erfahrung machst du im Grunde mit Wassersportmeilen. So, jetzt müssten wir Nachweise abprüfen, wer wie was an Erfahrung hat, an Seemeilen geskippert und sonst etwas. Das ist schlichtweg kaum möglich, muss ich ehrlich sagen. Wir nennen das ein bisschen das subjektive Risiko. Nun kommt gleich die nächste Frage, ja okay, dann könnt ihr das ja machen so über Schadenfreiheitsrabatte oder sonst etwas. Das wäre ja vielleicht ein Messen des Subjektiven. Wir haben im Vergleich zu anderen Bereichen eine relativ geringe Schadenfrequenz. Also es kommt an Schäden, die uns gemeldet werden, das kommt relativ selten vor beim statistischen Durchschnittskunden. Wenn sie aber kommen, dann sind sie teurer. Das heißt, wir können über einen Schadenfreiheitsrabatt, den wir früher auch mal hatten, oder ein Bonussystem, eigentlich so gut wie nichts amortisieren. Es gehen viele, und wir haben das früher auch gemacht, es gehen viele Versicherer mit sogenannten Schadenfreiheitsrabatten oder Bonussystemen noch über den Markt und sagen, hier, hey, du kommst hier, bekommst hier bei uns hier 40% Rabatt oder Schadenfreiheitsrabatt 60% oder sonst etwas. Das ist Standard. Das hat man überall bekommen und hat man auch bei uns bekommen. Und das war im Grunde, wenn ich es mal ganz ehrlich sagen muss, ein klein bisschen Augenwischerei. Wir können uns über eine sich dann nach dem Schadenfall veränderte Prämie, können wir uns nicht wirklich sanieren, weil der Durchschnittsschaden eben so hoch ist. So, und außerdem ist es dann auch oft so, dass die Leute dann sagen, ja okay, wenn der sich verändert, also wenn sich meine Prämie verändert, dann verändere ich mich auch. Ich gehe, und das ist ja die Möglichkeit, ich gehe dann zu einem anderen Versicherer, wo ich von vornherein wieder 40% Bonus bekomme, denn es gibt da keinen Abgleich wie im Kfz-Bereich oder sonst etwas, dass du so eine Schadenfreiheitsklasse hast. Das gibt es nicht, da macht jeder, was er will. So, wir haben vor vielen Jahren einfach mal angefangen, damit aufzuhören.
Erzähl mir doch mal von Fällen, die selbst dich, ich meine, du bist jetzt seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten in der Branche, die selbst dich überrascht haben, wo du sagst, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet.
Also was mich sehr überrascht und insgesamt überrascht, sind zwei Dinge. Also manchmal ist die Einschätzung des eigenen Könnens doch viel größer als die eigenen Möglichkeiten. Das hat mich wirklich sehr oft überrascht, mit welchem Selbstverständnis viele Leute Boot losfahren. Und das hat mich schon sehr, sehr überrascht. Das ist das eine Thema.
Ist das dann fehlender Respekt vor den Naturgewalten? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, also ich glaube, dass das oft daher kommt, dass man nicht so unbedingt damit groß geworden ist. Ne? Also viele Leute haben aus ihrem privat oder beruflichen Leben eine ganz andere Einstellung, eine sehr selbstverständliche, eine hoppla, hier komme ich Einstellung. Und was mich wirklich eigentlich immer wieder überrascht, wie wenig dokumentiert wird an Service an den Booten. Also es ist ein großer Anteil der Schäden, die man hat, aus Dingen, die verschlissen waren, wo man etwas hätte austauschen müssen. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen weiß man es gar nicht. Es sind aber so viel unterschiedliche Gewerke im Boot, dass man den Überblick verliert und man kriegt unserer normal kontrollierten Welt, aus der wir ja kommen, ne? Also wo wir sagen, okay, ich muss einmal in der Woche den Hausflur fegen, dafür habe ich eine Anleitung und ich muss mein Auto zum TÜV bringen und mein Führerschein läuft auch ab. Und wir kommen aus einer höchst kontrollierten Welt in eine Bootswelt, die nahezu ja anarchistisch ist. Ne? Also wenn du es mal überlegst, bis 15 Meter Schiffslänge brauche ich keine Registrierung, kein Flaggenzertifikat. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Sportbootführerschein.
Aber auch nur, ja, wenn ich mehr als 15 PS habe.
Genau, so. Und das heißt, ich kann damit übersehen, ich muss nichts technisch erfüllen oder sonst etwas. Wir haben keine Verpflichtung zur Haftpflichtversicherung in Nordeuropa. Aber wir begeben uns mit diesem ganzen Kladderadatsch, begeben wir uns eigentlich so an die nächste Stelle, wo wir mal was auf die Nuss bekommen könnten vom lieben Herrn da oben. Vielleicht ist es Teil des Spiels, ich weiß es nicht, den Reizfaktor hochziehen. Für einen Versicherer auf jeden Fall auf Hochdeutsch ist es ein Horror, wenn du bedenkst, dass du sagst, okay, ich habe gerade mal eben ein Schiff, das hat keine Bauabnahme oder sowas erhalten, sondern ist der Hersteller selber hat eine CE-Konformitätserklärung erklärt, dass es also nach gewissen Normen gebaut wird, erklärt er selber. So, diese Normen prüft aber keiner ab. Also die wenigsten Leute gehen mit einem wirklich spezialisierten Sachverständigen zur Übergabe des Schiffes, wo man wirklich in die Tiefe geht und sagt, hier nach Norm ABC und so weiter ist das und das der Fall. Das findet schon mal nicht statt. Dann hast du kein TÜV, dann hast du kein Service-Check-Heft. Und dann haben wir eben auch noch zusätzlich diesen DIY-Faktor bei Booten.
Ne? Alle, die es also, nicht kennen, do it yourself. Also fang an, selber zu basteln und verbastel dein Boot, soweit du kannst.
Genau. Und wir haben ja alle dieses Bedürfnis. Das ist ja auch Teil des Hobbys. Und ich muss auch meine Finger drehen. Und die Qualität ist dann natürlich so gemischt. Aber wenn ich mit meinem selbst gebastelten Fahrrad hier auf dem Weg zur Arbeit auf die Nase falle, ist es nicht ganz so schlimm, als wenn meine ganze Familie wegen einer
fehlenden kaputten Ventil zum Beispiel.
Oder ja, oder zweiten Jahr kaputten Ventil. Ich habe das Ventil nun selber ausgetauscht, aber ich habe zum Beispiel, ja, was Überfluss. Warum machen die an jeden Schlauch, an den Seeventilen zwei Schlauchschellen dran? Kann man doch sparen, ne? Kann man eins nehmen. Deswegen rutscht das ab und so weiter. Also der Wille ist da, das ist zum Beispiel ganz faszinierend. Du hast das ganz oft so, dass die Kunden sagen, ja, ich will das machen und dann reicht die Zeit aber nicht, weil dann kommt ja doch wieder Beruf und Weihnachten und das Schiff ist im Winterlager oder wenn wir es zum Frühjahr machen, aber im Frühjahr ist die Sonne so schön, da wollen wir gleich wieder das Boot benutzen. Schwuppdiwupp ist das, was ich letztes Jahr ins Logbuch hinten geschrieben habe, doch nicht umgesetzt worden. Naja, machen wir es nächstes Jahr. Und damit entwickelt sich so ein Wartungsstau, der halt nur zu natürlich ist. Das ist nur zu menschlich. Ne?
Und dann passiert was, wovon du jetzt von der Panthenius nicht informiert wurdest. Sagen wir das Schlimmste, es sinkt tatsächlich und es wird dann geborgen und du kannst nachweisen, dass da erhebliche Mängel waren, von denen du nichts wusstest. Würdest du dann trotzdem bezahlen müssen als Panthenius?
Jetzt müssen wir trennen. Also wenn jetzt wirklich ein Mängel vorgelegen hat in der Gestalt, dass er sagt, okay, das Boot hatte einen Vorschaden, es hatte schon mal eine Grundberührung und was weiß ich nicht, und die ist nicht vernünftig repariert worden. Ganz generell, liebe Leute, wenn ihr ein Boot habt oder allgemein eine Sache habt, die wollt ihr versichern, den Wert wollt ihr versichern über eine Kaskoversicherung, haltet nicht hinter dem Berg mit irgendwelchen Vorschäden. Das heißt, das Boot hatte schon mal eine Grundberührung oder eine Kollision oder was weiß ich, oder war schon mal durch einen Brand beaufschlagt oder ist Rick runtergekommen. Wenn ihr das tut, bringt ihr euch in eine ganz große Gefahr, dass der Versicherer natürlich ein Scheunentor hat, dass er sagt, Mensch, das hat uns der Kunde gar nicht gesagt in seinen vorvertraglichen Anzeigepflichten. Jetzt haben wir einen ähnlich gelagerten Schaden. Dann hätten wir das Boot vielleicht gar nicht in die Deckung genommen. Mhm. Das ist die eine Geschichte, die vorvertragliche Anzeigepflicht. Die andere Geschichte, das hängt vom Versicherer zu Versicherer ab. Wenn ich jetzt irgendwie einen Schaden habe aufgrund unterlassener Wartung oder dergleichen, ne? Also stehendes Gut, Mast kommt runter, weil stehendes Gut irgendwie völlig aufgedröselt ist und was weiß ich, so ein Vorstachdraht, können sich viele Leute ja immer nicht vorstellen, kann man ganz schlecht in der Forste, in der Rollanlage, kann man ganz schlecht sehen. Der Vorstachdraht ist aber nicht nur auf Zug belastet, wie alle anderen Wanden und Stage, sondern er ist dadurch, dass der Schlitten vom Vorsegel ja etwas schräg dran zieht, an den Mast, ist er auch noch auf Torsion belastet. Wenn da ein bisschen Salz drin ist in den Terrinlagern, dann wird das alles nicht besser. So, das kannst du vorher nicht sehen. Dann ist es für uns so, in unseren Bedingungen, wenn der Rig mitversichert war, dass wir dem Kunden kein Übel draus drehen müssen. Wir haben zwar einen Ausschluss konstruktiven Mangel und Verschleiß, aber nur, das steht bei uns dann weiter in den Bedingungen drin oder in den Ausschlüssen drin, nur am betroffenen Teil selbst. Folgeschäden daraus werden im vollen Umfang ersetzt. Da muss man eben gucken, was passiert, wie der Versicherer mit solchen Schäden umgeht. Und das kann man, das ist das, was ich eingangs sagte, das Wichtigste, was die Leute machen sollen, wenn sie eine Versicherung kaufen, gerade eine Kaskoversicherung, dann müssen sie die Bedingungen vergleichen. Das ist relativ komplex wirken, gerade mal um drei Seiten, so schlimm ist es nicht. Wir haben fast alle Versicherer haben in der Kaskoversicherung, sogenannte Allgefahrendeckung. Das heißt, alles ist versichert. Wunderbar, keine Frage. Aber alle Versicherer haben auch sogenannte Ausschlüsse. Und diese Ausschlüsse, die muss man sich genau angucken, am besten noch erklären lassen. Mal anrufen und sagen, hey hier, ich habe das und das in meinen Bedingungen gefunden, was bedeutet das eigentlich? Kommen wir konkret zu unserem Fall, Vorstach. Wir sind jetzt bei irgendeinem anderen Versicherer. Der hat vielleicht einen Ausschluss drin, Schäden aufgrund von mangelhafter Wartung. Mhm. Da hättest du bei deiner ETAP 39 Riesenproblem, weil nun würde man gucken, okay, was empfehlen die verschiedenen Hersteller? Die meisten Hersteller sagen, stehen es gut nach 10 Jahren tauschen, ist aber ein bisschen unterschiedlich. Einige sagen 15 Jahre, was auch immer. Und das kannst du auf ganz viele Gewerke verleihen. Gasschläuche, Seeventile, wasserführende Armaturen, Motor, Getriebe, all die Gewerke, Elektrik, Elektronik, all die Gewerke, die du im Boot hast. Schäden aufgrund von mangelhafter Wartung sind echt ein Problem. So, das ist der eine Punkt. Dann gibt es auch noch Ausschlüsse, die so völlig abstrakt sind. So anfängliche Seeuntüchtigkeit. Was das bedeutet, kann ich dir nicht sagen. Schön, dass du lachst, weil ich es nicht weiß. Also nichtsdestotrotz, es muss jedem bewusst sein. Versicherer schreiben nicht Bedingungen rein, weil sie noch ein paar Buchstaben übrig haben oder sonst etwas, sondern weil sie die benutzen wollen im Schadenfall.
Also du kannst dir ja vorstellen, die größte Angst von uns Seglerinnen und Seglern ist natürlich, ich zahle der Versicherung zu viel, also ich bin überversichert und der nächste ist, es kommt zum Schaden und ihr bezahlt nicht. Das ist ja die einzige Angst, die wir haben. Mhm. Und das wollen wir ja ausschließen und deshalb machen wir ja auch diesen Podcast, dass ich weiß, ich gehe zu dir, ich gehe zu Patenius und wirklich, wenn sowas passiert, möchte ich ja versichert sein. Und das ist genau das Ding. Aber das können wir nicht so einfach pauschal klären, ne? Dass du sagst, wenn echt was passiert, zahlen wir.
Was heißt echt was passiert? Das ist ja immer relativ. Und natürlich ist jeder Schaden irgendwie für ein persönliches Problem. Warum ist das bei Boot so? Auch wieder Psychologie. Ich glaube, ich habe das Fach irgendwie falsch. Aber es hat ganz viel mit Psychologie zu tun, mit Booten. Warum ist es so? Boote sind da hängt unser Herz dran. Wir geben den Dingern Namen, ne? Dinge, die einen Namen haben, wenn denen was passiert, das ist nicht einfach nur ein Schaden, sondern das ist Aua, das ist Schmerz. Ne? Und dass das Boot keine Schmerzen zeigen kann, müssen wir sie zeigen. Das ist also unheimlich persönlich, was wir da haben. Das hast du spätestens, wenn du müsst ihr euch nochmal die Videos angucken von den Ostseestürmen, wie verzweifelt die Eigner waren. Und da geht es gar nicht um ein bisschen Geld oder was weiß ich. Oder es geht darum, da ist mein Schiff untergegangen, da sind meine Kinder drauf groß geworden und so weiter. Das tut so weh. Ich würde gern sagen können, schied egal, was passiert, es ist immer alles versichert. Das geht aber nicht. Warum geht es nicht? Weil es unbezahlbar wäre. Und zweitens muss man auch so sehen, viele Leute haben oftmals auch kein Verständnis für gewisse Dinge, die einfach nicht gemacht werden. Wir nehmen mal, da hört zum Beispiel eine Deckung auf, auch bei uns. Wir nehmen jetzt mal diesen Fall, wir haben jetzt wieder Schneefall gehabt. Schiff ist wunderbar abgedeckt, irgendwie alles prima. Draußen, so Schneelast fällt drauf, darunter vielleicht offene Luken. Diese Plane soll schützen. Jetzt kommt aber dieser Schnee, der ja nichts Ungewöhnliches ist in unserer Jahreszeit, fällt auf die Plane drauf, die Plane hängt durch, im schlimmsten Fall reißt sie. Darunter waren die Luken offen, das Wasser oder Tauwasser oder Schnee fällt in das Schiff rein. Warum sind die Luken offen? Weil man das Schiff belüftet haben möchte, was ja vernünftig ist. Jetzt liegt das Schiff aber 600 Kilometer weit weg von dir. Das heißt, du sagst, ich habe ja alles abgedeckt, ich komme dann im März wieder. Mhm. Wir wissen, was passiert, wenn bis März mein Schiff mit Feuchtigkeit auf den, es entsteht eine neue Welt, Einzeller, bunte Farben, alles schimmelt und so weiter. Das würde ein Versicherer nicht ersetzen. Warum? Weil du deiner Verpflichtung, den Schaden so klein wie möglich zu halten, nicht nachgekommen bist. Mhm. Denn natürlich musst du immer gucken, und das kann kein Hafenmeister, auch wenn ich viel Geld dafür bezahle, muss immer gucken, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Und bei solchen Bedingungen passiert das einfach. Und das sind Dinge, wo man sich auch mal streitet mit dem Kunden, ne? Weil das nicht verstanden wird. Das kann ich auch verstehen. Wieso? Mein Boot liegt doch 600 Kilometer weit weg. Da kann ich doch nicht immer gucken. Musst du aber. Tut mir leid.
Ja. Du hast mir auf der Boot von einer spannenden Geschichte erzählt, die wir möglichst anonym halten müssen. Auf jeden Fall, du hattest jemanden nicht versichert, der alleine über den Atlantik wollte mit einem zu großen Boot, er eventuell auch in zu betagtem Alter. Und dieser Mensch ist tatsächlich gestorben. Kannst du uns erklären, warum du ahntest, dass es nicht richtig ist, diesen Menschen zu versichern?
Man muss darüber sich im Klaren sein, dass bei jeder Passage Also wir sprechen jetzt von weiten Strecken zu segeln. Irgendwas passiert in den Köpfen. Das hat eigentlich was mit Selbstumgang zu tun. Es gibt so alte Geschichten, wo irgendwie drei Leute über den Atlantik lossegeln und nur zwei kommen wieder an oder einer oder sonst etwas. Es ist sehr viel Selbstüberschätzung dabei. Es ist aber auch sehr viel, ja, Bedürfnis, ein eigenes Abenteuer noch zu erleben dabei. Und dann werden eben solche Dinge gemacht, dass man sagt, man setzt sich in viel zu kleine Boote mit viel zu wenig Erfahrung und so weiter. Wir fragen seit drei Jahren, und das ist rein gefühlsmäßig, dass man sagt, okay, was hast du an Erfahrung, mit welcher Crew bist du unterwegs? Und wir schließen aus, dass du länger als 24 Stunden allein ein Schiff führen darfst. Es ist schon faszinierend gewesen, dass man mit den Leuten spricht und sagt, hey, es geht ja nicht nur um dich. Das heißt, wenn ich an eine Grenze komme, wo ich etwas nicht mehr beherrschen kann, dann ruft irgendein System bei mir an Bord Hilfe. Das muss ich noch nicht mehr selber machen. So, und dann ist es so, dass wir ein so tolles System haben über SOLAS koordiniert, über die MRCCs, das heißt Marine Rescue Coordination Center weltweit. Bei uns ist die DGZRS, die dann eine Rettung koordiniert. Dann geht das irgendwann mal in die Hose und dann wird irgendwann die SOLAS-Richtlinie sagen, ja, okay, das machen wir jetzt nur noch für Tanker und nicht mehr für Sportboote, weil da zu viele Idioten durch die Gegend fahren und sich irgendwie beweisen müssen. Wenn sie alleine drin umkommen, ist es in Ordnung. Aber wenn ein Seemann dafür aufstoppen muss, Lee machen muss, Riesenschiff, wie viel 100 Meter für dieses Schiff.
Seine Besatzung in Gefahr bringt, ne?
Genau, das ist der Punkt. Ne? Man braucht ja nur mal die Berichte zu verfolgen, was so alles passiert, ne? Und wie oft das passiert. Verglichen mit dem, wie wenig Menschen eigentlich über den Atlantik fahren, kommt das sehr häufig vor. Und das ist sehr, sehr schade. Und es gibt auch ganz tolle Berichte von Kapitänen, also Profikapitänen, die sagen, Alter, was für Idioten diese Wassersportler. Sind natürlich immer die einzelnen Vollidioten, die dann rausfallen. Die, Gott bewahre, sind nicht alle damit gemeint. Aber sie gehören zu unserer Community und das muss man einfach mit annehmen. Und da müssen wir alle auch drauf einwirken.
Ich gebe dir recht, ich kenne solche Menschen auch und begegne ihnen auch auf dem Wasser. Dirk, erstmal vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben wieder gesehen, wie kompliziert das Versicherungswesen ist. Und du hast es im Griff und hast so viel Erfahrung, dass du sicherlich die Leute richtig versichern wirst. Und genau das klären wir weiter am 12. Februar übrigens. Da haben wir das nächste Webinar gemeinsam, was ich moderieren werde. Und da könnt ihr draußen an Dirk von Panthenius ganz viele Fragen stellen, die du alle beantwortest. Und ich freue mich drauf und ich weiß, es werden wieder neue Fragen kommen, auf die ich gar nicht gekommen bin. Und das ist das Schöne an so einer Community. Deshalb 12. Februar. Ich habe in Erinnerung, dass das Webinar sogar kostenfrei ist. Also auf yacht.de könnt ihr euch direkt an Panthenius wenden, wegen eurer Versicherung. Und ich kann mir vorstellen, dass es da so viele Fragen gibt, dass das Seminar nicht 90 Minuten, sondern 900 dauert. Aber das sehen wir dann.
Ihr könnt ja vorher schon mal irgendwie kommentieren oder sowas, was ihr mal beantwortet haben wollt.
Also ihr könnt gerne an podcast@yacht.de schon mal Fragen vorwegstellen. Und die leiten wir dann an Dirk weiter und gucken wir, dass wir das alles beantwortet kriegen. Dirk, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns am 12. Februar.
Ich freue mich drauf. Dankeschön, Tim. Tschüss.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.